Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich bin sehr gerne hier. Und ich darf herzliche Grüße mitgeben aus Opladen. Ist gar nicht so weit weg. Konnte meine Familie schon vorher bei uns abladen in der Gemeinde. Bin dann weitergefahren, 20 Minuten. Und viele herzliche Grüße. Genau. Eine Aufforderung zum Singen. Das hatten wir gerade in dem Lied ausgedrückt. Und das passt sehr gut zu dem Thema von heute Morgen, weil wir wollen uns die Frage stellen, ist es überhaupt möglich, ein Lied auf fremder Erde zu singen? Das ist eine Frage, die mich sehr stark umgetrieben hat im letzten Jahr. Wo viele gesellschaftliche Veränderungen stattgefunden haben. Ein Jahr, wo man persönlich auch einige Dinge erlebt hat und wo man feststellt, dass das mit dem Singen gar nicht so einfach ist. Wo man manche Dinge durchbuchstabiert, wo man auf manche Aspekte nicht mehr klarkommt, wo man manchmal feststellt, dass man nicht mehr dazugehört. Und da bietet sich an, einen Psalm zu lesen, weil die Psalmen sind so ein bisschen das Herzstück eigentlich von, zeigt uns an, wie Menschen getickt haben, zeigt uns an oder deutet oder prägt aus, was Menschen gedacht haben und vor allen Dingen, wie sie das Ganze in Lieder niedergeschrieben haben zur Ehre Gottes. Und wir wollen heute Morgen zusammen den Psalm 137 lesen. Psalm 137. Psalm 137. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Denn die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes. Und die uns Wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns eins der Zionslieder. Wie sollten wir des Herrn Lied singen auf fremder Erde? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Rechne, Herr, den Söhnen Edoms den Tag Jerusalems an, die da sprachen, leg bloß, bis auf ihren Grund. Tochter Babel, du Verwüsterin, glücklich, der dir vergilt dein Tun, das du uns angetan hast, glücklich, der deine Kinder ergreift und sie am Felsen zerschmettert. Wir wollen in einem ersten Schritt den Psalm einmal historisch einbetten in seinen Kontext. In was für einer Situation wurden diese Gedanken formuliert? Und wir wollen gemeinsam 2. Chronik aufschlagen. Und zwar das letzte Kapitel in 2. Chronik. 2. Chronik 36. Und da lesen wir über die Zerstörung Jerusalems und die zweite Wegführung nach Babel. Und wir lesen die Verse 17 bis 21, um uns vor Augen zu führen, mit welcher Brutalität das jüdische Volk hier behandelt wurde. Und da lesen wir 2. Chronik 36, Vers 17. Und er ließ den König der Chaldäer gegen sie heraufkommen und brachte ihre jungen Männer mit dem Schwert um, im Haus ihres Heiligtums. Er hatte kein Mitleid mit Jüngling oder Jungfrau, mit Altem oder Greis. Alle gab er in seine Hand. Und alle Geräte des Hauses Gottes, die Großen und die Kleinen, die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Obersten, alles brachte er nach Babel. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauern von Jerusalem nieder. Und alle seine Paläste verbrannten sie mit Feuer und alle seine kostbaren Geräte zerstörten sie. Und was vom Schwert übrig geblieben war, führte er gefangen nach Babel, und sie mussten ihm und seinen Söhnen als Sklaven dienen, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam, damit erfüllt wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate ersetzt bekam. All die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. Was war der Grund, lass die Bibelstelle ruhig noch aufgeschlagen, was war der Grund für die Wegführung des jüdischen Volkes? Es war die Sünde des Volkes. Der Gesang erfüllte eigentlich die Gassen Jerusalems, der Gesang erfüllte den Vorhof des Tempels, aber das Leben stimmte ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr mit diesen Gesängen überein. Da war keine Deckung, da war keine Einheit davon. Und ein Prophet, der das sehr deutlich kritisiert, ist der Prophet Amos. Und für die, die mitschreiben, das ist Amos 5, Vers 23 und Amos 6, die Verse 5 bis 7, die ich einmal vorlese. Amos 5, Vers 23. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Und dann führt Amos weiter aus in Kapitel 6, ab Vers 5. Sie faseln zum Klang der Harfe, denken sich wie David Musikinstrumente aus. Sie trinken Wein aus Schalen und salben sich mit den besten Ölen, aber über den Zusammenbruch Josefs sind sie nicht bekümmert. Darum ziehen sie jetzt gefangen an der Spitze der Weggeführten fort und vorbei ist es mit dem Gejohle der sich Räkelnden. Gott war dieser Gesang des Volkes längst ein Gräuel geworden. Und das, was Gottes Reden durch die Propheten nicht vermochte, vermag jetzt die tatsächliche Durchführung der Strafe, die Wegführung in die Gefangenschaft. Und es kommt zur Umkehr. Israel lernt, oder Juda lernt, den Götzendienst zu hassen, mit dem sie einst gespielt und gefallen waren dabei. Und der Prophet Jeremia beschreibt das sehr deutlich in seinen Klageliedern. Da zitiere ich auch nochmal aus Klagelieder 5, die Verse 14 bis 18. Die Ältesten bleiben vom Tor fern, die jungen Männer von ihrem Seitenspiel. Die Freude unseres Herzens hat aufgehört, in Trauer ist unser Reigen verwandelt. Gefallen ist die Krone unseres Hauptes. Wehe uns, dass wir gesündigt haben. Deswegen ist unser Herz krank geworden. Wegen dieser Dinge sind unsere Augen verdunkelt. Wegen des Berges Zions, der verödet ist. Füchse streifen auf ihm umher. Und gerade dieser letzte Halbsatz, das ist so eine trostlose Beschreibung, oder? Füchse streifen auf ihm umher. Da war, wo früher das Leben pulste. Da war, wo Anbetung Gottes stattfand. Da, wo der Tempel vorzufinden war, ist jetzt öde und Füchse streifen darauf umher. Und das führt uns zu unserem Leben. Weil ich glaube, dass ein Aspekt sehr wichtig ist, dass wir über unsere Sünde und über unsere Torheit eigentlich erst richtig weinen müssen, in Trauer geraten müssen, damit uns Gottes Errettung und der Jesus ganz groß und deutlich und wichtig wird. Jemand sagte mal, wer nicht über seine Torheit und Sünde geweint hat, wird auch nicht über Gott und seine Rettung jubeln. Wer nicht über seine Torheit und Sünde geweint hat, wird auch nicht über Gott und seine Rettung jubeln. Und das ist ganz interessant. Der Psalm 137, der beschreibt ja so die Buße, die Reue, die da zum Ausdruck kommt. Und vorher in Psalm 135 und Psalm 136 wird Gott gelobt. Das geht also Hand in Hand. Da steht alles auf einem gemeinsamen Blatt. Ihr habt jetzt noch 2. Chronik 36 aufgeschlagen und dann folgt ja das Buch Esra. Und das Buch Esra ist ganz interessant. Ein Buch mit 280 Versen und 111 Verse davon sind Auflistungen. Also fast die Hälfte davon finden irgendwelche Namensnennungen statt. Und man kann sich natürlich fragen, warum steht das in der Bibel? Was soll das, diese Namen aneinander zu reihen? Ein Grund, den erkennen wir jetzt, weil es ist wunderbar, was passiert. Esra beschreibt ja so die Rückführung. Und das lesen wir in Esra 2, Vers 1. Da beginnt das Verzeichnis von den Rückkehrern, nachdem Zerubabel dann die ganzen, oder unter Zerubabel das ganze Volk Juda zurückziehen kann. Durch Kyros, dem König, genehmigt. Und dann lesen wir in Esra 2, Vers 1. Und das sind die Einwohner der Provinz Juda, die aus der Gefangenschaft hinaufzogen, die weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte und die nach Jerusalem und Juda zurückgekehrt sind, jeder in seine Stadt. Jetzt lesen wir noch den Vers 41 und dann steht da die Sänger, die Söhne Asaf, 128. Und das beeindruckt mich total. Wir lesen davon, dass das Volk Juda in die Gefangenschaft geführt wurde, in die babylonische Gefangenschaft. Wir haben den Psalm 137, den wir gleich auch nochmal lesen, wo zum Ausdruck gebracht wird, dass es nicht möglich ist, ein Lied des Herrn auf fremder Erde zu singen. Und dann ist Gott derjenige, der seinem Volk die Stimme wiedergibt. Gott ist derjenige, der Sänger mit zurückschickt aus der babylonischen Gefangenschaft hin nach Jerusalem, damit seinem Namen dort gesungen wird. Wir lesen jetzt im Psalm 137 nochmal mit diesem Hintergrund. Psalm 137. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Denn die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes. Und die uns Wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns eins der Zionslieder. Wie sollten wir des Herrn Lied singen auf fremder Erde? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Rechne, Herr, den Söhnen Edom den Tag Jerusalems an, die da sprachen, leg bloß, bis auf ihren Grund. Tochter Babel, du Verwüsterin, glücklich, der dir vergilt dein Tun, das du uns angetan hast, glücklich, der deine Kinder ergreift und sie am Felsen zerschmettert. Die Ströme Babels, ja, Babel ist das Zweistromland, Tigris und Euphrat fließen da durch. Und neben vielen natürlichen Wasserläufen gab es auch künstlich angelegte Kanäle. Und man kann sich gut in diese Rolle hineinversetzen von diesen gefangenen Menschen. Man kann es nachempfinden, dass sich die Füße dieser Gefangenen hin zu dem Fluss lenken. Warum? Ich bin Düsseldorfer, habe in Düsseldorf studiert. Und immer wenn man genug freie Zeit hatte, habe ich es geliebt, gerade wenn man so ein bisschen nachdenklicher wurde im Leben, einfach mal zum Rhein zu fahren und da reinzugucken. Da passiert nicht viel, man sieht nur das Wasser so vorantreiben. Mittlerweile arbeite ich in Köln und auch da, wenn die Mittagspause ein bisschen länger sein kann, gehe ich oft einfach zum Rheinufer und gucke da rein. In den Rhein reingucken. Warum macht man das? Warum gerade dann, wenn man so eine nachdenkliche Stimmung hat, warum geht man gerne zu irgendeinem Fluss und schaut da einfach rein? Ich glaube, weil es so ein bisschen den inneren Zustand auch ganz gut beschreibt. Wir sprechen ja auch von Tränen, die fließen oder von Tränen, die strömen. Ja? Und Professor Delitzsch hat das mal gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, das Ufer der Flüsse wie des Meeres ist ein Lieblingsaufenthalt solcher, welche tiefer Gram fort vom Gewühle der Menschen in die Einsamkeit treibt. Die Grenzlinie des Flusses gibt der Einsamkeit eine sichere Rückwand. Das einförmige Wellengeplätscher unterhält den dumpfen, schwermütigen Gedanken- und Empfindungswechsel. Und zugleich übt der Anblick des kühlen, frischen Wassers eine besänftigende Einwirkung auf die verzehrende Glut im Herzen. Top beschrieben. Und wenn man sich in die Rolle von den Juden hineinversetzt, dann ist das schon imposant, dieses Zweistromland. Aber es ist nichts im Vergleich zu diesem lieblichen Hügelland Juda. Und 5. Mose 8, Vers 7 liefert uns eine Reisebeschreibung, die jeden Reiseführer explodieren lassen würde. Da steht, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Was für ein wunderschönes Land, was jetzt weit entfernt liegt. Man ist in der Gefangenschaft als ganzes Volk. Hier in Babel ist kein König, der sie anführen kann. Hier in Babel ist kein hoher Priester, der Opfer darbringen kann. Hier in Babel ist vor allen Dingen nicht das Haus Gottes. Und wo Gott nicht ist, da ist immer Fremde. Wo Gott nicht ist, ist Fremde. Und so wird weiter ausgeführt in Vers 2, an die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Und laut Strong kann man Pappeln auch mit Weiden übersetzen. Das ist uns vielleicht ein bisschen geläufiger, diese Bäume mit den tief herabhängenden Zweigen. Und an diese Pappeln oder an diese Weiden hängten wir unsere Zittern, führt der Psalmschreiber aus. Das ist schon eine interessante Art, mit einem Musikinstrument umzugehen. Ja? Also jeder, der irgendwie ein transportables Musikinstrument hat, geht damit pflegsam um. Ich spiele selber Trompete und ich bin nicht unbedingt immer so mit, ich habe das mit der Fingertauglichkeit, also Schusseligkeit, ne? Genau, das trifft es manchmal ziemlich gut. Aber meine Trompete ist mir noch nie runtergefallen. Warum? Da gibt man drauf Acht. Da passt man besonders sorgfältig drauf auf. Wenn einer Cello spielt oder Geige, dann verwahrt man sein Streichinstrument nicht neben der Heizung oder man lässt es auch nicht im Kofferraum des Autos liegen, sondern man sorgt dafür, dass es klimatisch einwandfreie Verhältnisse sind, damit das Holz dann nicht entsprechend sich verzieht. Hier wird davon beschrieben, dass die Leute ihre Zittern an die Weiden gehängt haben. Warum? Ich glaube, das passt ziemlich gut. Diese herabhängenden Äste, Zweige von diesen Bäumen passen gut dieser Trauer des Volkes überein. Und es ist auch besser, seine Zither an eine Pappel zu hängen, als sie in den Fluss zu schmeißen. Oder als die Zither einfach vor Wut auf dem Boden zu zertrümmern. Oder noch schlimmer, als auf der Zither ein Lied zur Unehre Gottes anzustimmen. Und das wird weiter ausgeführt jetzt in Vers 3, denn die uns gefangen hielten, da lesen wir den Grund, forderten dort von uns die Worte eines Liedes und die uns Wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns eins der Zionslieder. Die Gefangenen sollten nicht nur singen, es wurde ihnen auch Freude abverlangt. Freude auf Kosten des eigenen Glaubens. Singt uns eins der Zionslieder. Für einen Gläubigen ein Ding der Unmöglichkeit, wie uns die rhetorische Frage im nächsten Vers auch verdeutlicht, wie sollten wir des Herrn Lied singen auf fremder Erde? Wie verachtend ist die Vorgehensweise der Babylonier? Und das jüdische Volk ist mit Verachtung durchaus vertraut. Denken wir an Simson, dem die Augen ausgestochen wurden und der zur Bespaßung der Philister spielen sollte. Denken wir an das jüdische Volk insgesamt, das Volk Israel in der Knechtschaft in Ägypten, wo ihnen Zwangsarbeit abverlangt wurde. Aber das Verhalten der Babylonier setzt diesem ganzen traurigen Geschichtsverlauf jetzt die Krone auf. Das Volk soll lachen, als ob alles nur ein Scherz wäre. Es soll sich freuen, obwohl dies unmöglich war. Es soll heilige Lieder singen, die niemals der Bespaßung von Menschen, sondern ausschließlich der Anbetung Gottes gewidmet waren. Es ist genauso entehrend wie das Verhalten des babylonischen Prinzen Belsazars, von dem wir lesen in Daniel 5, dass ihm der Wein erst dann richtig gut schmeckte, wenn er aus den Tempelgefäßen dargereicht wurde. Thomas Manton lebt im 17. Jahrhundert, der hat folgendes Zitat geprägt: Kein Spaß macht einem unheiligen Gemüte mehr Vergnügen, als wenn ein Bibelwort missbraucht und dem losen Scherzgeiste dienstbar gemacht wird. Was mir hier wichtig ist, auch festzuhalten, ist, diese Aufforderung, eins der Zionslieder zu singen, ist nicht nur eine Unterdrückung des jüdischen Volkes, sondern es ist auch ein Imponiergehabe von Menschen, die versuchen, Gott in den Dreck zu ziehen. Mit diesem Verhalten soll Gott Unehre gemacht werden. Das geht gar nicht. Deswegen wird jetzt hier die Frage gestellt in diesem Vers 4, wie sollten wir des Herrn Lied singen auf fremder Erde? Und beachten wir, dass diese Frage selber in einem Lied, einem Psalm gestellt wird. Inmitten von Leid und Unterdrückung, die beschrieben wird, wird die Unfähigkeit zum Ausdruck gebracht, ein Lied für den Herrn zu singen. Und doch wird genau diese Frage hier zu einem Lied, zu einem Psalm und deswegen sogar zu Gottes Wort, das wir heute noch lesen können. Die Frage hat mich sehr intensiv beschäftigt. Wie können wir des Herrn Lied singen auf fremder Erde? Die Frage ist gut. Gibt es bei uns Momente, in denen wir auch nicht singen können? In denen es schlicht unmöglich ist, ein Lied zur Ehre Gottes anzustimmen? Wie sollen wir des Herrn Lied singen auf fremder Erde? Ist uns bewusst, dass wir als Christen auch auf fremder Erde stehen? Und dass wir Himmelsbürger sind, bei denen es keine doppelte Staatsbürgerschaft gibt? Ist gestern ein Buch in die Hände gefallen, noch von William MacDonald, In der Welt, nicht von der Welt, sehr zu empfehlen, wo unter anderem ausgeführt wird, dass wir als Christen nicht mehr Erdenbürger sind, die irgendwie dem Himmel entgegeneilen, sondern dass wir Himmelsbürger sind mit Bodenhaftung. Das ist eine komplett andere Einstellung. Wir sind Himmelsbürger mit Bodenhaftung. Wir sind nicht mehr Bürger dieser Erde, sondern unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir unseren Herrn Jesus Christus erwarten. Was für ein gewaltiges Privileg, was für eine gewaltige Angehörigkeit, ja, durch Christus geschenkt und bewirkt. Wie kann man das Ganze jetzt verdeutlichen? Und da ist mir das letzte EM-Finale in Wembley, mich mal als Beispiel heranführen. Letztes Jahr, ne, EM-Finale in Wembley, an diesem historischen Ort, gerade für uns Deutsche auch natürlich, ne, aber wir waren ja schon längst draußen, also England gegen Italien. 67.500 Zuschauer durften ins Stadion, die Wellen gingen hoch, ne? Also im Stadion erst recht, aber auch schon vorher darf man das, ist das gut. Und unter 10% waren italienische Fans und über 60.000 Fans waren Engländer. Das konnte man auch gut merken, ging ja dann zum Elfmeterschießen und selbst ich mit meinen schlechten Ohren konnte das Pfeifen von diesen Fans dann richtig deutlich heraushören, wenn Italiener zum Elfmeterpunkt trat, um den Freistoß dann entsprechend auszuführen beim Elfmeterschießen. Und eigentlich ist so ein Fußballspiel ja 11 gegen 11, aber bei dem Tag irgendwie, da bewahrheitete sich tatsächlich dieser 12. Mann. Die Fans, die eigene Mannschaft wird unterstützt durch diese gesamte Stadionatmosphäre. Der Kessel tobt da so richtig, da ist eine gewaltige Stimmung. Und Engländer können das ja auch gut zum Ausdruck bringen, die singen ja auch ganz ordentlich. Und irgendwie merkte man da so richtig, dass da ordentlich Druck auf dem Kessel war. Gewonnen haben dann aber im Ergebnis doch die Italiener. Warum? Und ich habe mir da gedacht, so, das ist ein gutes Anschauungsbild für uns als Christen. Warum? So eine Auswärtsmannschaft kommt auch zu diesem Spielplatz und die haben ein Ziel, zu gewinnen. Die wissen, dass sie nicht mit der Unterstützung vom Heimteam rechnen können. Also die Fans von den Italienern, die konnte man da kaum hören. Die wurden komplett übertönt von den Engländern. Die werden auch nicht damit rechnen, dass sie irgendwie applaudiert werden, sondern die rechnen damit, dass sie ausgebuht werden, ausgepfiffen werden. Aber die haben den einen Wunsch zu gewinnen und geben dann ihr Bestes, um den Sieg herbeizuführen. Wie ist das bei uns? Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge. Ist uns das bewusst, dass wir zum Auswärtsteam gehören? Ist jetzt gar nicht so leicht, ne? Und ein Buch, das letztes Jahr, glaube ich, veröffentlicht wurde, von Sproul, Gott wohlgefällig leben, ein echter Mann Gottes, und er führt was aus in diesem Buch auf Seite 52, da schreibt er, ich lernte zwar sehr bald, nicht auf die Jubelrufe der Menge zu vertrauen, aber nie lernte ich sie zu verachten. Sie bleiben eine verführerische Kraft in meinem Leben. Ich kämpfe immer noch mit dem Wunsch, Menschen zu gefallen. Ich kämpfe immer noch mit dem Geheimnis der Beliebtheit. Ich hasse es, immer noch ausgebuht zu werden. Und das kann ich nur mit unterschreiben. Gott wohlgefällig leben, sehr zu empfehlen, von Sproul. Weil kennen wir das nicht auch? Wir leben ja in einer Zeit, wo wir lesen, wo wir sehen, wo wir hören, wo wir spüren, dass Kräfte am Werk sind, die mit unserem christlichen Glauben so gar nicht in Einklang zu bringen sind. Wir merken deutlich, dass wir oftmals nicht mehr dazugehören. Wenn ich mein Leben so angucke, ich weiß, wo es anfing, also bei meiner Arbeit, da hatten wir nur die Britta als ein Kind und dann kamen mittlerweile sechsfache, also sechs Kinder. Und das war am Anfang, vor so ein paar Jahren, war das immer noch, ach wie süß, ne? Ach wie schön oder so, ne? Nett oder sowas. Also nichts für mich, aber toll, Tommy. Also war immer ganz nett so, ne? Man wurde zumindest nett angelächelt oder sowas. Mittlerweile sechsfacher glücklich verheirateter Familienvater zu sein, ist nicht mehr süß, das ist out. Das geht ja gar nicht. Sogar mit einer Frau. Ja? Man stellt plötzlich fest, Mensch, das sind doch gute Werte. Familie ist was Ausgezeichnetes. Ehe ist ein ganz heiliges Geschenk von Gott. Und wie wird die Ehe mit Füßen getreten? Und das tut uns weh. Das schmerzt. Und Antoine de Saint-Exupéry hat das mal treffend auf den Punkt gebracht. Er sagte Folgendes: Wenn Menschen gottlos werden, dann sind die Regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos. Dann ist die Aufklärung hirnlos, sind Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos, Aussichten trostlos. Und der Mann kannte damals noch nichts vom Homeoffice, ne? Diese digitalen Besprechungen. Der hat doch voll recht, oder? Es stimmt. Und gleichzeitig schmerzt es uns, nicht dazuzugehören, oder? Also ich bin jemand, der sehr auf Harmonie ausgelegt ist und mein Wunsch ist es, immer gerne Brücken zu schlagen. Aber man stellt fest, dass es manchmal Situationen gibt, wo ich keine Brücke mehr schlagen kann. Und es schmerzt, nicht mehr dazu zu gehören. In der Welt, aber nicht von der Welt, ist keine leere Floskel mehr, sondern eine Zustandsbeschreibung, ohne die wir irre werden könnten, wenn wir den rapiden Verfall von christlichen Werten betrachten in unserer Welt. Und das geht uns ja nicht alleine so. Ich habe einen sehr guten Freund auf der Arbeit, der ist kein Christ und der verzweifelt gerade an der gesellschaftlichen Situation. Der kommt darauf nicht mehr klar. Das wird deutlich durch einen WhatsApp-Verlauf bei mir, der schickt mir Nachrichten noch und nöcher. Also ich werde da richtig zugespammt. sehr zynische Kommentare, der kommt auf sein Leben einfach nicht mehr klar. Der hat ja gar keine Hoffnung. Ich denke an einen Nachbar von uns, ein älterer Herr, der letzte Woche mit dem Krankenwagen abgeholt wurde ins Krankenhaus. Und vor einiger Zeit habe ich mich mit einem unserer Kinder mit ihm unterhalten und irgendwann habe ich gedacht, boah, ich muss meinem Kind die Ohren zuhalten, weil die Worte, die der Mann benutzt, das ist ein Vokabular, was ich meinem Kind nicht antrainieren möchte. Und das ist ein sehr gebildeter Mann, der drückt sich sonst extrem gewählt aus. Und dann sagt er diesen Satz, ich will einfach nur noch sterben, dann ist das aus. Das Krasse ist, dieser Mann kennt den Herrn Jesus noch nicht als seinen Retter. Und ich wünsche ihm, dass er die Zeit hier auf der Erde noch nutzt, um diese Entscheidung für den Herrn Jesus zu treffen. Wisst ihr, unsere Welt ist voll Trostlosigkeit. Wir fangen uns da ganz schnell an, um uns selber zu drehen. Und mir geht das auch oft so, dass ich mich dann auch gerne selber bemitleide, wie schlimm die Welt ist. Aber diese Welt braucht unser Lied. Diese Welt braucht unser Lied. Wir sind nicht Bürger dieser Erde. Wir haben eine Heimat im Himmel. Und deswegen haben wir einen Grund zu singen. Der Himmel regiert, trotz aller Umstände gerade, die wir haben. Wir sind auf fremder Erde, aber die Welt braucht unser Lied. Haben wir es verlernt? Haben wir vergessen zu singen? Oder fällt es uns schwer? Und dann hilft wieder der Blick auf unseren großen Herrn Jesus. Wenn wir gerade die letzten Stunden angucken, dann stellen wir fest, dass nachdem er das Abendmahl eingesetzt hat, er mit seinen Jüngern ein Loblied singt. Dann folgt Gethsemane, die Gefangennahme, und Stunden später hängt er zwischen Himmel und Erde am Kreuz und er zitiert aus dem jüdischen Gesangbuch, dem Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn wir uns das Alte Testament anschauen, dann finden wir zum Beispiel David, der Psalmworte auf der Flucht schreibt. In einer Situation, wo einem so gar nicht zum Singen zumute sein kann. Denken wir an Paulus und Silas, die um Mitternacht singen im Kerker. Und die Apostelgeschichte führt aus, dass sie im inneren Gefängnis sitzen. Die Füße im Block befestigt, entehrt, geschlagen. Und dann fangen sie an zu singen. Das hat Auswirkungen. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Nebensatz, den wir oft überlesen. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Die Gefangenen hörten ihnen zu. Die Gefangenen haben auf dieses Lied aus dem tiefsten Kerker was mitgenommen. Da ist das, dann die Fesseln gesprengt werden und der Kerkermeister reinkommt, kann Paulus ihm sagen, es sind noch alle da. Was für eine gewaltige Auswirkung hat dieses Lied von Paulus und Silas gehabt. Ein Loblied Gottes zur Ehre Gottes des Vaters. Aber was für eine gewaltige Ermutigung auch auf der Horizontalen mit diesen Leuten, wo Paulus und Silas mit im Knast saßen. Und Dietrich Bonhoeffer mahnt uns auch in seinem Buch Illegale Theologenausbildung. Also bringt schon zum Ausdruck das Thema, dass das auch keine leichte Zeit war. Ne? Und da schreibt Dietrich Bonhoeffer, ich darf meinem Los, ein Gast und Fremdling auf dieser Erde sein zu müssen, nicht dadurch ausweichen, dass ich mein irdisches Leben in Gedanken an den Himmel verträume. Bald, vielleicht schon heute, kommen wir zu diesem wunderbaren Zustand, den wir gerade in der ersten Stunde, das hat mich so bewegt, diese Offenbarung 5. Wie schön, dass das vorgelesen wurde in seiner kompletten Länge da, dieses Kapitel. Wir singen bald schon ein neues Lied. Vielleicht schon heute. Kann sein, wissen wir nicht. Aber bis dahin wollen wir auch unserem Herrn auf fremder Erde unsere Lieder singen. Auch wenn uns so gar nicht danach zumute ist, Gott unser Lob aussprechen. Und der Psalmschreiber fährt jetzt fort in Versen 5 und 6. Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Hier findet ein Wechsel statt vom Wir zum Ich. Und das macht deutlich, dass jeder vor Gott verantwortlich ist. Dass es vor Gott eine Verantwortung gibt, die wir nicht übertragen können auf andere Leute. Nicht auf unsere Eltern, nicht auf unsere Großeltern, nicht auf einen lieben Bruder in der Gemeinde, sondern dass wir selbst vor Gott in Verantwortung stehen. Vielleicht sagst du, Mensch, Tommy, ist ja schön, dass du so vom Glauben reden kannst, aber ich habe was anderes, also ich brauche das nicht. Ich hatte vor circa einem Monat ein Gespräch mit einer Arbeitskollegin, die sehr fertig war. Und sie sagte, wie kommst du auf so eine Situation klar? Ich habe ihr gesagt, ich sage, gut, wenn du mir die Frage stellst, dann kann ich dir antworten. Also ich tue mich schwer damit, oder ich habe diese evangelistische Gabe eher wenig ausgeprägt, bis gar nicht. Ne? Also ich tue mich sehr schwer, Menschen vom Herrn Jesus zu erzählen. Aber diese Arbeitskollegin hat es provoziert, also es ging gar nicht anders. Ne? Ich musste da antworten. Das war echt ein Geschenk von Gott. Und ich habe ihr dann gesagt, weißt du, ich verstehe ja auch nicht alles hier auf dem Planeten. Aber es ist so gut zu wissen, dass ich den kenne, der die Antwort weiß. Und dann habe ich ihr vom Herrn Jesus erzählen dürfen. Und dann endete das Ganze nicht schön, sondern guckt mich dann an und sagte, boah Tommy, ey, voll schön, ey, weißt du was? Ich habe sie überlegt, man kann eigentlich dein Jesus streichen und das Universum bei mir dafür einsetzen. Und das hat mich so geschmerzt, das lässt mich immer noch nicht in Ruhe. Weil ich mir denke, Mensch, wie schade. Was macht diese Frau, wenn sie nachts in ihrem Bett nicht mehr schlafen kann? Weil Sorgen da sind, kennen wir doch alle, oder? So Situationen. Sich da ans Universum wenden, ist eher kalt und trostlos, oder? Wenn ich ans Universum denke, dann komme ich ins Staunen und ins Schwärmen. Aber nicht, weil das Universum so dunkel ist oder tolle Sterne da sind, sondern weil ich den Schöpfer dahinter kenne. Das ist eine ganz andere Ausgangslage. Das bringt uns nochmal so deutlich zum Ausdruck, wir sind verantwortlich vor Gott. Du stehst in der Verantwortung vor deinem Schöpfer. Er hat dich gemacht. Und als dein Schöpfer hat er das Recht darauf, von dir Rechenschaft zu fordern. Und das bringt auch der Psalmschreiber hier sehr deutlich zum Ausdruck. Und guck da mal rein, das ist ein ganz interessanter Dreiklang hier, ab Vers 2. Da steht, an die Pappeln dort hängen wir unsere Zittern. Und jetzt springen wir in Vers 5. Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte. Wenn meine Rechte nicht mehr da ist, kann ich auch keine Zither mehr spielen. Jetzt gehen wir wieder in Vers 3. Denn die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes. Und jetzt springen wir in Vers 6. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke. Wenn meine Zunge an meinem Gaumen klebt, kann ich auch nicht mehr singen. Und dann Vers 3, der zweite Teil. Und die uns Wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns eins der Zionslieder. Aber das ist nicht die Freude, die wir als Christen haben dürfen. Davon spricht Vers 6 am Ende, der deutet das an, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Und das beeindruckt mich sehr, das ist so schön, wie so ein Psalm ineinander nochmal verschachtelt ist, ne? Wie genial Gottes Wort ist. Also das ist wirklich wunderbar. Und dieses Lied, obwohl es ja eher die Frage stellt, wie kann man das Herrenlied singen auf fremder Erde, ermutigt uns eigentlich, das Herrenlied durchaus zu singen. Nicht, wenn sein Name Unehre gemacht wird, aber damit es gerade in unserer kaputten Zeit deutlich gehört wird. Der Psalmschreiber fährt vor in Vers 7, rechne, Herr, den Söhnen Edom den Tag Jerusalems an, die da sprachen, leg bloß bis auf ihren Grund. Hier wird ein weiteres Volk jetzt angeführt, die Edomiter. Und das sind die Nachkommen Esaus, deswegen eigentlich so ein Brudervolk von Israel. Aber von Bruderliebe ist bei der Zerstörung Jerusalems nicht mehr zu lesen. Das bringt uns hier der Psalm deutlich zum Ausdruck, wo ausgeführt wird, leg bloß bis auf ihren Grund. Also die Edomiter waren bei der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier nicht nur dabei, verbündet. Das lesen wir in Jesaja, Jeremia, auch Ezekiel deutet es an und Obadja. Sondern wir lesen hier in Vers 7, dass die Edomiter den Babylonier noch ordentlich eingeheizt haben. Leg bloß, bis auf ihren Grund, setz noch einen drauf. Und auf die Babylonier wird jetzt in Vers 8 eingegangen, Vers 8 und 9. Und wir lesen erstmal in Vers 8, Tochter Babel, du Verwüsterin, glücklich, der dir vergilt dein Tun, das du uns angetan hast. Die babylonischen Soldaten gingen mit äußerster Brutalität gegen das jüdische Volk vor. Und deswegen haben wir am Anfang diesen Abschnitt aus 2. Chronik gelesen. Die babylonischen Soldaten misshandelten alte Leute, sie ermordeten Säuglinge und Kinder, sie schändeten die Frauen und töteten wahllos Unschuldige. Und das sollten wir berücksichtigen, wenn wir jetzt zum letzten Vers kommen, dieses Psalms. Glücklich, der deine Kinder ergreift und sie am Felsen zerschmettert. Ja, und der Vers hat es in sich. Und bei der Vorbereitung, so ganz am Anfang, habe ich gedacht, Wäre schön, wenn der Vers irgendwo anders gestanden hätte. Also in irgendeinem anderen Psalm. Weil gerade so wir als neutestamentliche Gemeinde, wir sind so in der Lehre der Gewaltlosigkeit des Neuen Testaments erzogen worden. Ja, liebt eure Feinde. Und die Worte wirken extrem unchristlich. Und würde jemand in unserer Bibel- und Gebetsstunde diesen Vers als Gebet aussprechen, bin ich mir ziemlich sicher, dass die wenigsten von uns da mit einem lauten Amen das Ganze bekräftigen würden. Die Worte wühlen irgendwie auf. Und ich glaube, dass für einen Christen, der unter der Gnade Gottes lebt, sich so ein Wunsch auch nicht mehr geziemt. Auf der anderen Seite müssen wir uns vor Augen führen, dass Römer 12, wir wechseln direkt ins Neue Testament, da uns Christen deutlich macht, dass wir das Böse verabscheuen sollen. Die Strafe, oder Römer 12, Vers 19 ist es, meine ich, spricht dann aber von Rache, sollten wir allerdings dem Herrn überlassen. Und für uns gilt diese klare Ansage aus Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Trotzdem ist ein heiliger Zorn gegen die Sünde und ein vergebender Geist gegenüber Sündern Charakterkennzeichen eines Christen. Die Sündhaftigkeit ist der Gegenpol von Gottes Heiligkeit. Und jemand, der sich sehr intensiv damit Gedanken gemacht hat, ist C.S. Lewis. Und der ist ja zitierfähig. Und der war mir eine gute Verständnishilfe hier bei diesem Psalm. Und er führt aus in seinem Buch Beten mit dem Psalm, wenn die Juden bitterer fluchen als die Heiden, ist das, glaube ich, darauf zurückzuführen, dass sie wenigstens zum Teil den Unterschied zwischen Recht und Unrecht ernster nahmen. Denn wenn wir uns ihr Schimpfen näher ansehen, erkennen wir, dass sie für gewöhnlich nicht einfach deshalb wütend sind, weil ihnen diese Dinge widerfahren sind, sondern weil sie grundsätzlich falsch sind und weil sie ebenso von Hass gegen Gott zeugen wie gegen das Opfer. Das hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Ist uns eigentlich bewusst, dass wenn mir jemand als Christ vor den Karren fährt, auch immer der Versuch dahinter steckt, Gott die Unehre zu machen? Wir drehen uns so schnell um uns selber als Christen, ja? Wir sind zum Beispiel ein Zeugnis, was uns Mühe und Überwindung kostet und reagieren dann auf Ablehnung schnell mit, ich hab's ja gewusst, anstatt das unserem Herrn zu bringen. Merken wir nicht, dass Gott unser Vater ist, der uns lieb hat? Merken wir nicht, dass der Herr Jesus unser Herr ist, der an dessen Hand wir durch unser Leben gehen? Und dass, wenn wir etwas zu seiner Ehre gemacht haben und jemand anders das nicht würdigt, sondern ganz plump kritisiert, er im Ergebnis den Herrn Jesus auf dem Korn hat? Für wie wichtig nehme ich mich eigentlich noch? Das habe ich mich gefragt. Und deswegen finde ich das gut, dass dieser Psalm hier mal weglenkt von uns und hin auf Gott. Das haben wir so oft nicht mehr auf dem Radar. Das fehlt uns oft, dieser Blick, diese Einschätzung. Benedikt Peters führt in seiner Kommentierung zu dem Psalm eine folgende lokale Beschreibung an, die ich sehr interessant finde. Er führt aus, man muss diesen Ausdruck im übertragenen Sinn verstehen. Also dieser Vers, glücklich, der deine Kinder ergreift und sie am Felsen zerschmettert. Und dann schreibt er weiter, denn in Babylon gab es keine Felsen. Das ganze Land zwischen Tigris und Euphrat ist flaches Schwemmland. Ja, da kann man sich jetzt schon die Frage stellen, okay, wer oder was ist denn dieser Fels? Also was nicht mehr, aber wer? Und die Antwort finden wir, glaube ich, in 5. Mose 32, Vers 4, wo unser Gott so wunderbar beschrieben wird, der Fels vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. 5. Mose 32, Vers 4. Und deswegen möchte ich für die geistliche Anwendung nochmal C.S. Lewis zitieren, der hier sehr deutlich wird, also sind Worte jetzt von C.S. Lewis. Er führt aus in seinen Reflections, da schreibt er, ich weiß von Dingen in meinem Inneren, die wie Babys sind. Die kindlichen Anfänge kleiner Begierden, kleiner Verstimmungen, die eines Tages zu Trunksucht oder tiefsitzendem Hass werden, die uns aber mit besonderen Reizen schmeicheln und den Hof machen und so winzig, so hilflos erscheinen, dass wir uns wie Tierquäler vorkommen, wenn wir ihnen widerstehen. Sie fangen an, uns etwas vorzuwinseln. Ich will ja gar nicht viel, aber... Oder ich hätte wenigstens gehofft. Oder etwas Aufmerksamkeit könntest du dir schon widmen. Gegen all die lieben Kleinen, die Süßen haben ein so einnehmendes Wesen, ist der Rat aus dem Psalm das Beste, schlag den kleinen Rackern das Hirn aus dem Schädel Und gesegnet ist, der es kann, denn es ist leichter gesagt als getan. Zitat Ende. C.S. Lewis, ja, finde ich sehr deutlich auf den Punkt gebracht. Ich hätte es mich nicht getraut, es so zu formulieren. Trotzdem freue ich mich über diese Auslegung, weil die einen ganz wichtigen Punkt bei uns deutlich macht. Das Problem ist das Problem sind diese kleinen Dinge, diese kleinen Gedanken, die wir zulassen, diese kleinen Tagträumereien, in die wir uns am Ende verlieren. Denken wir an Pornografie, ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft, auch in unseren Gemeinden. Dieser eine Klick, dieses bis hierhin geht's doch noch gut, ich habe schon unter Kontrolle und dann ist es zu spät und die Lawine kommt ins Rollen und du kannst sie nicht mehr aufhalten. Das sind diese kleinen Dinge, wie dieses am Anfang ein bisschen über Menschen reden, noch rein feststellender Natur und dann driftet das Ganze ab in ein übelstes Geläster. Wir denken so oft, wir haben es im Griff. Und das ist einfach eine Lüge, der wir aufsetzen. Also wichtig finde ich, dass gerade die kleinen Gedanken bei uns am Felsen zerschmettert werden, der Christus ist. Ist uns bewusst, dass der Jesus dafür ans Kreuz gegangen ist und dafür gestorben ist? Ist uns bewusst, dass der Jesus, der von einer innigen Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, spricht, am Kreuz hängt und diese Frage stellt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist uns bewusst, dass der Jesus keine Sünde kannte und dann für uns zur Sünde gemacht wurde? Für uns ist Sünde oft noch so harmlos, oft noch so klein, oft tatsächlich niedlich, weil wir denken, wir haben sie im Griff. Aber das haut nicht hin und die Bibel ist ja voll von Beispielen auch. Ne? Mir fällt gerade ein, diese Sache, kann man Feuer unter seinem Gewandbausch tragen? Nein, das wird nicht hinhauen. Aber wir denken so oft, wir haben es im Griff. Gerade in unserem digitalen Zeitalter möchte uns Männer ermutigen, einfach einen heiligen Lebenswandel an den Tag zu legen. Ich habe die letzten Tage eine Beerdigung miterlebt, wo ein Mann da war, der doppelt so alt war wie ich. Ein Vorbild, ein gestandenes Vorbild im Leben. Ich bin immer noch tief erschüttert. Sein Verhältnis zu den Kindern war nicht das Optimalste. Und dann sagt die Tochter, als ich einen Rechner hochgefahren habe, öffneten sich im Browserverlauf die ganzen Seiten. Das tut weh. Und das macht deutlich, dass es keiner im Griff hat. Und das macht deutlich, dass wir mit Sünde niemals spielen dürfen. Und das macht deutlich, dass auch unsere Uhr einmal abgelaufen ist. Und was hinterlassen wir dann? Ich möchte schließen mit einem Gedicht, welches dem Düsseldorfer Dichter Heinrich Heine zugeschrieben wird. Und was, glaube ich, diesen Psalm als Grundlage auch hatte. Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt ward von dem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich knie nieder, vergib, vergib mir meine Lieder. Der Kirche ist und ihrem Glauben manch Spottlied frevelhaft erschallt. Es sollte Zucht und Ordnung rauben durch weicher Töne Truggewalt. Die freie Rotte triumphiert, ich hab ihr manchen zugeführet. O Herr, ich schlag die Augen nieder. Vergib, vergib mir meine Lieder. Und als des Märzens Stürme kamen, bis zum November trüb und wild, da hab ich wilden Aufruhrsamen in süße Lieder eingehüllt. So manches Herz hab ich betöret, des ewigen Lebens Glück zerstöret, gebeugten Hauptes ruf ich wieder, O Herr, vergib mir meine Lieder. Zerschmettert ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt ward von dem bösen Geist. Ach, schenk mir eine neu und mild, von heiligem Friedensklang erfüllt. O neige segnend dich hernieder und gib mir neue Lieder. Das wünsche ich uns, dass wir in die Woche starten mit einem neuen Lied für unseren Herrn. Weil er regiert, weil der Himmel regiert, weil er das Heft in der Hand hat, trotz all der Umstände, die wir vielleicht nicht begreifen. Gottes Segen dazu. Amen.